Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast. Grüß dich, Andreas.
Hallo, Tim, ich grüße dich.
Und wenn ich noch jemanden begrüße, wisst ihr es da draußen schon, dann haben wir einen Talkgast und das ist heute die Luisa. Grüß dich.
Hi.
Luisa, es freut uns sehr, Andreas und mich, dass du bei uns im Podcast zu Gast bist. Aber sollte dich da draußen irgendwer noch nicht kennen, stell dich mal bitte kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her?
Ich heiße Luisa. Ich bin 28 Jahre alt und komme ursprünglich aus Koblenz und arbeite als Fluglehrerin und Pilotin bei der Firma Helitrans Air in Egelsbach.
Du bist ja da groß geworden, glaube ich sogar, Luisa, ne? Bei der Helitrans Air.
Ja.
Oder?
Ja.
Ne? Du hast da deine ganzen Ausbildungen gemacht. Wann wurde bei dir der Gedanke geweckt, ey, ich werde jetzt Fluglehrerin, ich mache das jetzt?
Fluglehren war tatsächlich nie so auf meinem Plan. Da bin ich so reingerutscht. Pilotin wollte ich tatsächlich immer schon werden. Das war so ein klassischer Kindheit- oder Jugendtraum. Es waren die Rettungsflieger schuld, kennt ihr sicher, die Serie. Und habe dann direkt nach der Schule bei der Helitrans angefangen mit der Berufspilotenausbildung und habe dann da auch erstmal meine Erfahrung gesammelt mit Rundflügen. Und dann hat sich das angeboten, in die Fluglehrerrichtung zu gehen, weil wir verschiedene Bereiche in der Fliegerei abdecken, aber die Flugschule schon so unser größter Bereich ist. Und dann wurde ich gefragt, ob ich da Interesse dran habe. Und dann habe ich das mal versucht und hat mir bisher sehr gut gefallen.
Warst du gut in der Schule?
Ich war sehr faul in der Schule. Und
ach,
demnach auch nicht besonders gut.
Willkommen im Club. Ja.
Nicht, also dass das jetzt irgendwie Hubschrauberpiloten und Pilotinnen ausmacht, dass die besonders faul waren. Ich habe auch so ein Abi von 3,3 mit Ach und Krach irgendwie. Keine Ahnung. Und dann irgendwie kriegt man den Dreh, ne? Also jetzt sind wir auch alle drei zusätzlich noch Fluglehrer und Fluglehrerin, du. Bei mir war es halt andersrum als bei dir, Luisa. Ich wollte eigentlich gar nicht in die Fliegerei oder wusste nicht, dass ich dahin wollte. Und bin da zufällig reingeraten. Aber Fluglehrer war bei mir dann sehr, sehr zielgerichtet und bewusst, dass ich genau wusste, nee, wenn ich was machen will, wenn ich mich irgendwo spezialisieren will, dann gerne im Bereich Aus- und Fortbildung und irgendwie was weitergeben. Das war irgendwie schon immer so mein Ding. Leuten aufoktroyieren, was ich für richtig halte.
Witzig, das war ja bei mir auch so. Ich wollte ja auch nicht in die Fliegerei ursprünglich. Ich war ja auch woanders und dann irgendwann, ach ja, komm. Aber dann strengt man sich halt an, ne? Dann strengt man sich an, dann gibt man Gas, dann will man das. Und das heißt, du bist dann, wann hast du mit dem PPL angefangen?
Ich habe 2016 angefangen und habe die durchgehende CPL-Ausbildung direkt gemacht, also so diese kombinierte Ausbildung und bin dann 2018 fertig geworden.
Mit 19 hast du angefangen, ne?
Dann? Ja,
genau. Wahnsinn. Wahnsinn, okay. Und dann ging das immer weiter, dann hast du eine kombinierte Ausbildung gemacht und dann hat die Helitrans direkt gesagt, hey, wir übernehmen dich, oder gab es für dich auch diesen Hänger so, boah, wo soll ich denn jetzt hin, kriege ich einen Job?
Ich hatte tatsächlich das Glück, dass ich nach ein paar Monaten in der Ausbildung schon gefragt wurde, ob ich im Büro anfangen möchte, so ein bisschen nebenher, wie das halt neben der durchgehenden Ausbildung geht, zu arbeiten, und hatte Gott sei Dank nie dieses Problem, okay, wo arbeite ich denn jetzt, oder musste auf Jobsuche gehen, und habe dann eben in der Ausbildung schon im Büro so ein bisschen geholfen und als Bodenpersonal und dann eben nach meiner Ausbildung quasi direkt auch mit dem Fliegen. Da bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich da nie so einen Leerlauf danach hatte.
Ja, ist so oft so. Da haben wir schon oft im Podcast auch drüber gesprochen, wenn uns Leute fragen, so, ja, wie komme ich denn an Jobs in der Hubschrauberfliegerei und wie funktioniert das? Man hört da so wenig drüber, aber genau so läuft's. Ne? Man sucht sich seine Flugschule aus und im Idealfall verkauft man sich dann da so gut, dass die entweder selber einen haben wollen und einem dann irgendwie was ermöglichen oder zumindest Türen öffnen, durch die man dann gehen kann und die ersten Jobs bekommt.
Ja, total. Also wir übernehmen ja einige unserer Schüler, weil wir auch immer mal wieder Bedarf eben an frischen Piloten haben. Und für uns ist das natürlich ein super Assessment, wenn wir die Schüler einfach schon 2-3 Jahre kennengelernt haben. Und es geht gar nicht darum, dass wir wissen, wie die fliegen, sondern die fliegen ja alle ähnlich am Ende. Sondern es geht eher um die Persönlichkeit und dass die bei uns ins Team passen. Das ist eigentlich somit das Wichtigste. Und dass sie einfach vielleicht schon ein bisschen als Bodencrew mitgearbeitet haben. Und dann suchen wir uns quasi aus dem eigenen Nest direkt den Nachwuchs oder vermitteln halt auch. Aber ich habe auch das Gefühl, ich weiß nicht, wie es euch geht, dass so die Jobchancen noch nie so gut waren wie aktuell.
Mhm. Total. Wenn ich bei euch eine Prüfung abnehme, dann hat der ein oder andere ja schon einen Arbeitsvertrag, bevor er überhaupt die Prüfung bei mir macht.
Ja.
Total abgefahren. Total. Also wenn man da 9 Jahre zurückdenkt, nein, kein Arbeitsvertrag.
Ja, das Wahnsinn. Gab es irgendwie gar nicht.
Nee. Ja, du kannst Glück haben oder ne, wenn du nach einem Jahr vielleicht mal was gefunden hast, aber am Empfang.
Ja, so genau. Ungefähr. Aber das Gerücht lässt ja nicht los. Ne? Also wenn ich so Infogespräche mit Interessenten führe, dann haben die immer die Frage, ja, aber die Jobchancen sind so schlecht und man bekommt ja eh keinen Job ohne Erfahrung und so weiter. Also dieses Gerücht hält sich tapfer.
Ja, es ist halt auch Not macht erfinderisch. Ne? Also ich glaube, die meisten Unternehmen hätten es noch gerne so, dass sie sich aus dem großen Kessel Buntes was aussuchen können. Am besten gerade mal 20, aber schon 5000 Flugstunden und IFA und was weiß ich nicht alles. Aber die Realität schreibt halt ein anderes Bild oder malt ein anderes Bild. Und es ist mittlerweile, wie du schon so gesagt hast, die Chancen waren eigentlich noch nie so gut. Und wenn man sich jetzt halt auch noch dann vernünftig verkauft in seiner Flugschule und die Bock auf einen haben oder halt, man ist ja untereinander vernetzt, man kennt sich ja irgendwie untereinander. Wir haben eben vor dem Podcast auch schon so gesprochen. Lucia und ich haben uns jetzt seit, weiß ich nicht, 4, 5 Jahren immer mal wieder gesehen, noch nie wirklich miteinander gesprochen. Man kennt sich aber trotzdem. Und wenn da jetzt irgendwer auf dem Markt wäre, dann fragt man halt so seine Leute, die man von irgendwoher kennt. Hier kennst du Hans-Peter Werner, Name irgendwie von der Redaktion jetzt, aber wie ist der denn? Der möchte bei mir anfangen, kann ich den gebrauchen? Und dann kommt entweder, ja, super Typ, oder Vorsicht, da könntet ihr euch einen reinholen, der ein bisschen faules Ei ist. Und deswegen, also man soll sich zwar nicht verstellen, aber man soll sich halt anstrengen und gut verkaufen.
Ja, total. Das stimmt.
Und das ist der Vorteil, wenn man wie Luisa in der Flugschule arbeitet. Man sieht sehr viele Schüler kommen und gehen und die verbreiten sich ja überall. Das heißt, man hat überall seine Connections irgendwann hin. Und irgendwie bleibt so eine Verbindung ja immer irgendwie bestehen. Man wird ja nie vergessen, wo man seine Pilotenausbildung gemacht hat. Das heißt, selbst wenn man sich 20 Jahre lang nicht sieht, ist da immer noch irgendwie eine Verbindung da. Und das finde ich wahnsinnig spannend, wenn man dann sieht, was ist aus den Leuten irgendwann später geworden? Wo sind die? Sind sie noch in Deutschland? Sind sie woanders hingegangen? Ja, was fliegen sie jetzt?
Ja, total. Tim
ist zur Polizei. So Sachen.
Ja. Ja, ne, also ich hatte nicht die Kohle, mir die Ausbildung zu leisten, oder ich wäre damals nicht auf die Idee gekommen, mir die Ausbildung zu leisten. Das ist bei dir jetzt anders gewesen, Luisa. Du hast eben gesagt, du hast eine durchgehende CPLH-Ausbildung gemacht. Es gibt ja auch die Modulare. Was hat für dich damals den Ausschlag gegeben? Kannst du das mal so kurz zusammenfassen?
Ja, mittlerweile gibt es ja sogar 3 verschiedene Ausbildungen, auch noch die durchgehende ATPL-IA-Ausbildung. Die gab es bei mir damals noch nicht, das heißt, die Option war nicht da. Und ich habe mich für die durchgehende entschieden, weil das schon die günstigere Variante von den beiden war. Und ich kam direkt nach dem Abitur und ich hatte Zeit. Und da ist so eine Vollzeitausbildung eben der schnellste Weg ins Cockpit, wenn man jetzt nicht nebenbei noch arbeiten muss. Mhm. Deswegen war das für mich eben die günstigste, wenn man das überhaupt sagen kann, Variante.
Ja. Ja, das stimmt. Ja, stimmt. Mittlerweile gibt es die durch. Hast du denn den ATPL Frozen, by the way?
Nee, ich hab das immer vorgehabt und habe das erfolgreich vor mir hergeschoben. Und jetzt gerade bin ich an der ATPL-IA-Theorie dran. Mhm. Und es ist wild.
Mhm.
Ja, also das hast du schön
gesagt.
Ich ärgere
mich wirklich, dass ich das nicht vor ein paar Jahren gemacht habe, als ich noch ein bisschen mehr Ruhe im Alltag hatte. Also an alle, die überlegen, das zu machen, macht's einfach. Irgendwann kommt der Punkt, da braucht ihr es bis zu einem Datum und das ist nicht schön.
Ja, wobei stimmt. Ich sagen muss, die durchgängige ATPL-IA-Ausbildung direkt vom Fußgänger zum vollgerateten, also da fehlt ja nichts mehr im Prinzip, halte ich für nicht so sinnvoll, muss ich ehrlich sagen. Also klar, je nachdem, was man vorhat, macht's natürlich Sinn, IA direkt mitzumachen, aber diese Basics zu lernen, halt von Hand zu fliegen, mit der Sicht nach außen und sich überhaupt erstmal an das Fluggerät gewöhnen, aber dann direkt schon Eiarme zu haben, was du dann alles current halten musst auch, ne? Und wie viele Stunden du dann damit machen musst, hier mitmachen musst. Und ich bin halt ein Fan davon, wenn ich mein CPL mache, am besten mit ATPL Frozen Theorie dabei. Und dann kann ich mich erstmal ein paar hundert Stunden oder 1000, 2000 Stunden warm fliegen, sage ich mal, und den Hubschrauber im Schlaf beherrschen und dann kann ich immer noch aufsatteln. Also ich bin nicht so ein Fan von 0 auf 200 direkt zu starten, sondern ich würde schon den Zwischenstepp mitnehmen.
Ja, das kann ich total verstehen. Das ist ja, ich glaube, das kommt echt darauf an, was derjenige möchte. Also wir haben einige, die sagen, wir möchten unbedingt sofort, so schnell es geht, in die Rettung. Und da ist diese ATPL-IA-Ausbildung nun mal der schnellste Weg. Und auch unterm Strich günstiger, als wenn man alle Steps von vollwertigem IA mit Twin Engine Rating und ATPL und MCC das einzeln machen würde.
Ich ein schlauer Ansatz, Tim, den ich eben gehört habe. Luisa kann ich auch verstehen. Luisa, was kostet im Moment die Ausbildung bei euch? Die volle Pulle, alles mit dabei?
Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich glaube 185.000 Euro.
Es spielt auch in dem Rahmen dann keine Rolle mehr, ob das jetzt 190 oder 175
ist. Ja, stimmt. Sind,
ja. Ja, das ist richtig. Du machst natürlich sofort alles mit. Für die Leute, die direkt offshore wollen, ist das natürlich eine gute Sache. Ich verstehe aber Tims Ansatz, dass er eben sagt, bei Offshore fliegen sie ja eigentlich nur noch Autopilot, IA, die ganze Geschichte. Ne? Im Gegensatz zum normalen Berufspiloten auf der Pipeline musst du immer das Ganze händisch machen. Das finde ich übrigens auch gefährlich, wenn die Pipeline irgendwann mal an die Drohnen wegfällt, dann haben wir ein Problem, dass wir keine Piloten mehr so schnell nachkriegen, weil die keine Stunden mehr sammeln können. Das wird also ein Riesenthema. Und die Luftrettungsunternehmen, die freuen sich natürlich über solche Leute, weil die sagen, hey cool, der hat schon eine 2-Mod im Schein, der hat IA, der hat MCC, der hat die ganzen Kurse und alles, günstig sozusagen, ja, hat der Schüler alles bezahlt. Einziges Problem ist, der hat keine Flugstunden. Damit kann er zum Beispiel bei uns schon mal nicht in die Luftrettung rein, weil wir eben diese Co-Pilotenprogramme nicht machen. Wir versuchen das Cockpit da eher schlank zu halten, aber ja, es ist ein spannender Ansatz und ihr habt ja auch letztes Jahr, glaube ich, die ersten damit fertig gehabt, ne?
Genau, letztes Jahr sind die ersten zwei Schüler fertig geworden und sind auch direkt zur Luftrettung gekommen und fliegen da jetzt als Co. Mhm.
Haben die beide einen Job gekriegt? Ja. Ich habe da keinen Kontakt im Moment hin, deswegen, siehst du mal, das ist ja interessant. Ja. Was bei mir immer häufiger aufläuft, die Frage ist jetzt dadurch immer, wenn man sagt, ja, es gibt einen Pilotenmangel, warum übernehmen denn die Luftfahrtunternehmen, also die Flugschulen, eigentlich nicht die Ausbildung, die Kosten für den Schüler? Hast du da eine Idee?
Also, ich glaube ehrlicherweise, weil es nicht nötig ist. Also ich glaube, das ist die Wahrheit. Weil es immer noch genügend Leute gibt, die das bezahlen und machen. Und es ist natürlich ein Unterschied, ob es jetzt irgendwie eine Lufthansa ist oder die dann wirklich die Leute von einem Riesenpool aussieben und behalten und dann eben auch die Schüler quasi da finanziell unterstützen. Oder ob es einfach ein Hubschrauberunternehmen ist, was wirtschaftlich eben auch schauen muss. Und ich glaube, es ist einfach tatsächlich nicht nötig.
Ja, ich glaube, da sind wir auch gerade noch in so einem Glaskugelmoment. Ich glaube, das, was du gesagt hast, Andreas, das wird auch noch kommen. Also ich könnte mir vorstellen, dass im Moment nehme ich quasi jeden, der vom Markt kommt oder von der Schule kommt und auf den Markt drängt, den schnappe ich mir sofort und setze in den Cockpit. Und weiß noch gar nicht so genau, passt der in unser Unternehmen, ist die Persönlichkeit so, wie ich sie mir vorstelle. Und irgendwann wird man wahrscheinlich dazu übergehen zu sagen, ah verdammt, wir haben uns jetzt 20 Leute eingekauft, davon können wir eigentlich so 5 nicht richtig gebrauchen. Dann machen wir jetzt lieber so eine Variante, dass wir die Hälfte der Ausbildung übernehmen oder ein zinsloses Darlehen bereitstellen. Aber dafür wählen wir ganz am Anfang aus, wie die Leute sind. Und ich glaube, dahin wird es gehen. Also so machen wir es ja. Ist ja ein anderes Prinzip. Wir sind ja kein wirtschaftliches Unternehmen, so gesehen. Aber so machen wir es und wir wissen ganz genau, wenn die Leute kommen, die passen auch zu uns. Und das ist total viel wert.
Das ist das, was ich auch immer so versuche, in dem Ansatz zu erklären, dass ich einfach sage, weißt du, im Moment, wenn man es selber zahlt, kann jeder die Ausbildung machen, egal wer du bist. Wenn du in dem Moment einfach noch nicht reif genug bist, Berufspilot zu werden, kannst du sie trotzdem machen. Vielleicht reifst du ja in dieser Zeit zu einem tollen Berufspiloten heran, aber du hast die Chance, es zu machen. Wenn die Unternehmen das zahlen müssen, dann wird es einen Trichter geben, weil das Unternehmen möchte ja auch sicherstellen, wenn du für jemanden 180 oder 130.000 Euro ausgibst, dass der performt und ins Team passt. Ja, also wird es ein Auswahlverfahren geben und dann kommen von, weiß ich nicht, 100 oder 50 halt nur 2 oder 3 durch und die müssen dann soweit sein, dass sie wirklich richtig performen können. Also es hat Vor- und Nachteile, das ganze System daneben, ja. Und vor allen Dingen, du kannst ja hinterher als Unternehmen auch nicht hingehen und sagen, oh, der kann jetzt nicht mehr zahlen oder ich binde den irgendwie 10 Jahre an mein Unternehmen. Das geht bei Tim, der ist verbeamtet, Ja. Nee, meinst du nicht? Wenn du gehen würdest, müsstest du nicht zurückzahlen? Also jetzt mittlerweile vielleicht nicht mehr.
Ich will jetzt hier niemandem den Floh ins Ohr setzen, weil hören ja auch viele Kollegen okay, den Podcast. Aber das geht nicht. Du darfst niemanden wegen, wir haben das Grundgesetz, wir haben freie Berufswahl, du kannst Leute nicht daran hindern zu gehen.
Okay, siehst du mal. Also bei uns geht's ja auch nicht in der freien Wirtschaft. Und das ist natürlich ein Problem, wenn die weg sind und können ihren Kredit nicht mehr bezahlen und dann läufst du denen hinterher und das will natürlich auch keiner wirklich, ja. Tja.
Ja, aber also reden wir mal nicht darüber, dass die Leute gehen, sondern dass sie erstmal ihren Schein machen bei Luisa. Ihr sitzt in Egelsbach, ne? Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, wo ihr genau sitzt. Eigentlich ein sehr schöner Platz, ein sehr spannender Platz natürlich auch in der Nähe zu Frankfurt, auch mit der ATZ, die ihr da habt. Erzähl mal ein bisschen was über eure Lokalität da.
Also wir sind fliegerisch natürlich relativ gut angebunden durch den Frankfurter Flughafen. Und ich glaube, dass es für eine Flugschule schon sehr viel wert ist, an einem Flugplatz zu sein oder Flughafen zu sein, in dem auch was los ist. Das ist ja ähnlich wie bei Heli NRW. Wenn die Schüler direkt in einem Umfeld groß werden, in dem sie viel funken müssen, in dem viel Verkehr ist, in dem komplizierte Luftraumstrukturen drumherum sind, lernen die das Ganze natürlich ganz anders, als wenn es auf irgendeinem Wald- und Wiesenplatz ist. Und die Hürde danach mal durch eine Kontrollzone zu fliegen, ist ja viel höher, als wenn man das quasi von der Ausbildung kennt. Und wir nutzen natürlich unsere Nähe zu Frankfurt auch und machen mit jedem Schüler ein Crossing durch die Frankfurter Kontrollzone. Und das machen die ein-, zweimal und haben total Schiss. Und beim dritten Mal ist es überhaupt kein Problem mehr. Es ist ja eigentlich immer das Gleiche oder es ist ja, die Sachen, die da kommen, sind ja erwartbar, aber eben nur, wenn man es mal gemacht hat. Und dadurch sind wir schon relativ gut angebunden und auch Egelsbach hat sehr, sehr viel Verkehr, sowohl Hubschrauber als auch Flugzeuge, Jets und und auch verschiedene Regeln, Anabflugverfahren, verschiedene Routen, die eingehalten werden müssen. Also da haben die Schüler schon gut zu tun.
Mhm. Boah, das stimmt. Egelsbach ist ja der meistfrequentierste Verkehrslandeplatz überhaupt in Deutschland. Mhm. Also da lernt man wirklich Funken und Fliegen. Ne, da hast du Jets, Hubschrauber, kleine Flugzeuge, ist eben alles da. Genau. Das finde ich schon, ja.
Und der Vorteil ist natürlich, dass wir aber halt ein Flugplatz sind und dadurch aber direkt da schulen können. Also wenn wir schweben, dann gehen wir 50 Meter geradeaus auf die Grasbahn oder haben so einen kleinen Hügel neben unserem Vorfeld, auf dem wir dann Hanglandungen üben können und müssen dann nicht noch woanders hinfliegen, um da erst zu trainieren. Also wir können direkt vor der Haustür die Trainings machen, was für die Schüler super ist, weil die nicht noch irgendeinen Leerflug haben zum Trainingsgelände.
Ja, und ich finde es, wie du auch schon gesagt hast, total stark, dass die Schüler von Anfang an gezwungen werden. Hört sich jetzt schlimm an, aber sie werden dazu gebracht, halt viel zu funken, genau zu funken, genau zu fliegen in dem Bereich. Und das ist halt fürs spätere Leben Gold wert. Auch wenn man da sich vielleicht erstmal abgeschreckt fühlt, so, oh mein Gott, direkt neben Frankfurt, oh mein Gott, stark frequentierter Flugplatz. Aber am Anfang funkt man ja eh noch nicht, da hört man sich da rein. Und alleine, wenn man die ersten Stunden immer hört, was da los ist, dann kriegt man das Wording mit, dann weiß man genau irgendwie, was da gesprochen wird. Und dann kommt man auch leichter rein und ist sofort dabei, als wenn man irgendwo, wie du es auch gesagt hast, an irgendeinem unkontrollierten Platz dann lernt, Funken totale Nebensache ist. Und das sind die Leute, die dann ihr Leben lang um Kontrollzonen rumfliegen.
Genau.
Und das Praktische ist, ein ehemaliger Tower-Lotse, der macht ja bei euch auch den Funkunterricht sozusagen, der konnte einem dann immer die Ohren lang ziehen, wenn man sich in der Kontrollzone Frankfurt mal nicht so gut dann benommen hat.
Genau, oder er war halt schuld.
Oder,
kommt drauf an.
Oder hat es dir direkt vom Tower aus gesagt, dass das jetzt echt eine ganz doofe Idee war, was das du da stimmt, gemacht hast. Ja. Aber er ist ein sehr lieber Kerl, ich mag ihn sehr.
Ja, den haben wir auch noch.
Das ja. Das ist richtig. Luisa, was hat dir am besten in der Ausbildung gefallen? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das liegt dir am besten oder das machst du am allerliebsten oder das bringst du am allerliebsten irgendjemandem bei?
Ja, ich schule tatsächlich mit am liebsten so die ersten Stunden schweben, weil die Lernkurve am Anfang natürlich brutal steil ist. Die lernen super schnell und es ist für mich einfach natürlich in meiner Position als Lehrerin das Schönste, wenn ich einem Schüler einen Tipp gebe, der versucht es dann und dann funktioniert es besser. Und dieser Moment, wenn die Schüler das erste Mal den Hubschrauber unter Kontrolle haben und schweben können und die das selber gar nicht fassen können, das ist so schön zu sehen und das erfüllt mich in meinem Job natürlich total. Deswegen, also Schweben, so die ersten Stunden ist somit das Besonderste, würde ich sagen. Und dann schule ich auch sehr gerne Notverfahren, weil man da einfach viel beibringen kann. Und auch, ehrlicherweise für mich, ist es einfach ein super Training, wenn ich jeden Tag Auto rotiere, was meine Fähigkeiten natürlich auch brutal gesteigert hat. Und da kann man dem Schüler einfach sehr viel zeigen. Und sehr viel mit dem Hubschrauber spielen. Und das ist sozusagen ja grenzenlos.
Gut, das war jetzt die Praxis. Wie sieht es mit der Theorie aus? Du hast ja heute Theorieunterricht unterrichtet. Genau. Hast du da ein Lieblingsfach oder ein Hassfach?
Also wir greifen hauptsächlich auf externe Lehrer tatsächlich in der Theorie zurück, weil die meisten Fächer, gerade so die ganz beliebten wie allgemeine Navigation oder Wetter, können die einfach besser als wir, müssen wir ganz ehrlich sagen. Und das sind auch Fächer, die ich jetzt zum Beispiel nicht unterrichte. Was ich gerne mache, sind so praxisnahe Fächer. Also heute habe ich KSA unterrichtet, das ist Knowledge, Skills and Attitude. Und das macht mir sehr viel Spaß, weil das eben sehr praxisnah ist und wir uns dann verschiedene Flugunfälle anschauen und eben gucken, was können wir daraus ziehen. Wir schauen uns ein bisschen die psychologische Seite an und alles, was praxisnah ist. Also Flugplanung, Flugleistung, Massebeladung macht mir Spaß, weil ich da eben wirklich das Gefühl habe, okay, ich kann denen jetzt was Theoretisches erklären, was die wirklich brauchen können.
KSA ist neu, ne? Ich kenne das nämlich gar nicht. Ist ja auch ewig her, wo ich meinen Schein gemacht habe. Das ist ein relativ neues Fach, ne?
Ja, genau, ja.
Daran kann man das Alter bei uns messen, Tim. KSA gibt es aber auch schon ein Weilchen. Also so neu ist es gar nicht, von nicht von gestern. Das ist schon.
Ja, aber ich bin auch schon zu alt. Bei mir gab es es auch nicht.
Ja, siehst du? Ja, ich meine, es ist, ich, keine Ahnung, KSA, 5, 6, 7 Jahre, vielleicht irgendwie sowas, egal.
Ja, glaube ich, würde ich auch sagen. Ja.
Das ist für mich neu. Auf welchen Hubschraubern schulst du denn?
Auf der Gimbal, auf der Robinson und auf der Bell 206.
Oh, das ist ja auch eine ganze Menge. Und bei der Robinson da wahrscheinlich 22 und 44, ne, beide, oder?
Nee, wir haben nur eine 44.
Stimmt, es gibt ja gar nicht mehr so viele 22er in Deutschland, die sind ja quasi ausgestorben.
Ja.
Ja, Helitransfer kann sich keine 22 leisten.
Nein, absolut nicht. Wir sind vor ein paar Jahren auf die Gimbal umgestiegen.
Mhm. Ja, also vor ein paar Jahren. Beides macht auch keinen Sinn, hast du recht.
Ja, ist ein toller Hubschrauber, muss man sagen. Aber ihr habt ja jetzt einen neuen Eigentümer und da gebt ihr ja richtig Gas jetzt, ne?
Ja,
da wird ja wir waren, jetzt halt ganz viel passieren, ne? Darfst du darüber reden oder?
Ich weiß es tatsächlich nicht, denke schon.
Ach so, okay.
Ja, wir haben ein paar Hubschrauber gekauft und wir bekommen jetzt in den nächsten wenigen Wochen eine EC-135, die hauptsächlich in der Flugschule eingesetzt wird, aber auch im Arbeitsflug, was ja auch ein großer Teil bei uns ist. Und die nutzen wir dann für die ATPL-IA-Ausbildung, was wir vorher auf der 109 gemacht haben. Und dann werden die Jet Ranger so langsam ersetzt durch eine modernere Flotte und ein paar Schulungsmaschinen kommen wir noch dazu.
Wow. Ich glaube, die Schulungsmaschinen kommen schon dieses Jahr, ne? Ende des Jahres irgendwann. Ja,
genau.
Ja, cool. Bin ich gespannt, welche Farbe die haben.
Ja,
ich auch. EC-135 oder H-135, weißt du das?
EC-135.
Also kein Helionics Cockpit.
Nee. Das ist eine ehemalige Polizeimaschine, ich glaube aus Bayern.
Aus Bayern, ja stimmt, die flotten ja gerade um, stimmt. Oder aus Sachsen, die haben auch gerade, glaube ich, verkauft. Aber,
ja, ich kann dir später mal ein Bild schicken, welche Maschine das ist.
Ja. Ja, cool. Dann ist ja doch ein bisschen Verbindung da.
Ja, absolut.
Ein Polizeihubschrauber. Ich habe nur die Whisky Echo damals geflogen aus NRW. Das war alles.
Eine Bo 105. Wollte ich gerade sagen, das war noch eine 105er, ja.
Ja, HN, also Hotel November Whisky Echo. Aber die fliegt jetzt in der Schweiz, glaube ich. Ja.
Ja, auch ein toller Uhrenladen. Das war die Zeit, wo wir noch 8 Bos hatten.
Hatte die 8 Maschinen?
Mhm.
Wahnsinn.
Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber das wird sich zumindest immer erzählt, dass wir 8 Maschinen haben. Danach sind wir dann auf 7 in Anführungsstrichen runter. Da hatten wir ja auch so eine zweigeteilte Flotte zwischen 5 BK 117 und 2 ECs, EC 155. Und dann sind wir in die Flottenreinheit gegangen und sind jetzt noch bei 6 Maschinen. Ah, mal gucken. Vielleicht kriegen wir ja bald wieder eine 7. Wer weiß.
Oder 5 H-160.
Du, ich glaube, in 10 Jahren haben wir 2 H-160 und eine ganze Menge Drohnen in NRW, aber mal schauen.
Da haben wir im Podcast schon mal drüber gesprochen, über das Thema, ja. Mischverkehr, gucken wir mal. Luisa, wenn du jetzt so denkst, welches Ziel hast du dir jetzt so als nächstes gesteckt, wo du sagst, ich weiß gar nicht, Prüferin bist du, glaube ich, noch nicht, ne?
Nee.
Entscheidest du das, ob du das wirst? Entscheidet das die Firma oder sagst du, du willst das gar nicht werden, weil es dich gar nicht so reizt oder interessierst? Oder möchtest du deinen Instrumentenflug noch machen? Wobei du ja gerade ATPL, ne, IA lernst, aber eben halt die Theorie, machst du die Praxis dann auch?
Genau, also der Plan ist, dass ich jetzt eben ATPL-IA-Theorie mache und auch die IA-Praxis dann eben auf der 135. Und bezüglich Prüfer, das wäre so eine Kombi-Entscheidung sozusagen. Also kann sein, dass wenn die Firma Bedarf hat, dass die auf mich zukommt und sagst, hier Luisa, hast du Lust, den Prüfer zu machen? Wenn ich sagen würde, hier, ich hätte total Bock da drauf, dann wäre das sicherlich auch möglich. Also das ist bei uns eigentlich immer so ein, ja, derjenige, der es zuerst sagt, bringt sozusagen den Stein ins Rollen. Und so weiter.
Der zahlt dann auch.
Der zahlt dann auch, genau. Das ist ja Gott sei Dank so, dass es irgendwann mal vorbei ist, dass man für alles selber zahlen muss. Wäre auch schlimm, wenn nicht, ehrlich gesagt. Deswegen, also mein großes Ziel ist jetzt erstmal den IA zu machen und dann bin ich erstmal sehr glücklich. Und tatsächlich die Fluglehrerberechtigung für Fluglehrer, das ist jetzt auch mein nächster Step, weil wir jetzt eben ein paar Schüler in der Fluglehrerausbildung haben und da brauchen wir jetzt auch wieder ein bisschen Lehrpersonal und das sind jetzt so die nächsten Ziele. Und da bin ich schon mal happy, wenn ich das erreicht habe.
Das Schöne bei euch ist ja, ihr habt ja auch einen Simulator. Willst du uns über den etwas mal erzählen? Weil das haben ja auch nicht viele Flugschulen, einen eigenen Simulator.
Ja, genau. Wir haben einen FNPT2, also einen Verfahrenstrainer auf Basis der EC-135, was unter anderem ein Grund war, weshalb wir uns für EC-135 entschieden haben, weil das für die Schüler jetzt vor allem natürlich total Sinn macht, dass die das gleiche Cockpit eben haben und wir nicht von der 135 auf die 109 gehen. Und der Simulator bzw. FNPT ist fester Bestandteil von fast jeder Ausbildung. Also wir gehen mit den PPL-Schülern in den Simulator ein paar Stunden und auch mit allen CPL-Schülern. Und jetzt nicht am Anfang der Ausbildung, die werden erstmal die Stunden auf dem realen Luftfahrzeug gemacht. Und wenn es dann an so Cockpit-Management geht, das machen wir sehr gerne im FNPT oder natürlich MCC. Wenn es an verschiedene Funknavigationsverfahren geht, Notverfahren auch, aber die machen wir lieber im realen Luftfahrzeug. Aber weil man natürlich da super gewisse Stresssituationen simulieren kann, die man so im echten Hubschrauber teilweise natürlich schwierig einstellen kann. Und als Lehrerin haben wir natürlich die Möglichkeit, immer mal wieder auch Systeme auszustellen und, weiß ich auch nicht, den Sprit zu verändern, das Wetter zu verändern. Wir können immer auf Stopp drücken, um irgendwas zu besprechen. Und den nutzen wir tatsächlich sehr viel.
Ein Verfahrenstrainer, ich will es nur mal kurz einwerfen für die, die uns zuhören, die das nicht wissen, ist eigentlich ein Simulator, der bewegt sich nicht, der hat keine Motion sozusagen. Das heißt, da geht es auch nicht darum, fliegerische Skills in dem Sinne aufzubauen, weil es so realitätsnah ist, dass sich bewegt, sondern werden Verfahren trainiert, wie Luisa das schon sagte, Abläufe im Cockpit, Instrumentenflugverfahren. Ne? Also es geht nicht darum zu lernen, wie steuere ich einen Hubschrauber, sondern es geht darum, um das Verfahren der Bedienung des Hubschraubers zu lernen oder der Abläufe im Cockpit. Bei MCC ist es dann das Zusammenarbeiten der Crew zum Beispiel, Multi-Crew-Coordination.
Genau.
Das ist sehr gut, dass du das nochmal erklärt hast. Ich hab mich gerade überlegt, ob wir diese ganzen Abkürzungen, ja, weil wir oft auch Zuschriften kriegen, das ist ganz toll, was ihr da alles erzählt, aber die Hälfte habe ich nicht verstanden, weil ihr immer so viele tolle Abkürzungen benutzt. Und das ist halt auch wirklich so eine Krankheit, ne? Also unter uns, es gibt halt einfach so viele Abkürzungen, die so gängig sind, da weiß man teilweise gar nicht genau, wie das wirklich heißt. Aber da sollte man sich immer mal mit beschäftigen und den Leuten, die sich halt in dem Thema nicht so auskennen, das auch mal näher bringen. Und deswegen genau, Multi-Crew-Coordination, MCC, das ist was, das kann man in so einem Verfahrenstrainer machen. Und da ist es auch total egal, ob das eine EC-135 als Verfahrenstrainer ist und ob ich darauf gerätet bin oder eine AW-109 oder whatever. Da kommt es wirklich nur darauf an, dass man im Cockpit zusammenarbeitet. Und da ist es gar nicht so wichtig, ob man das Gerät jetzt wirklich fliegen darf oder nicht.
Das stimmt, aber das ist gut, dass du das mit den Abkürzungen sagst, weil Luisa kann uns sicher nochmal erklären, für die, die es nicht kennen, was ist denn ein Frozen ATPL oder ein ATPL und kriege ich direkt ein ATPL oder VIFA-Credit?
Luisa, ja, kannst du das klar.
Bestimmt.
Ich hoffe zumindest. Also ATPL ist die Verkehrspilotenlizenz und man kann eine ATPL-Lizenz nicht direkt erwerben. Das heißt, man macht eine Ausbildung, egal ob jetzt durchgehend CPL ist Berufspilotenlizenz, oder auch eine ATPL-IA-Ausbildung und bekommt trotzdem danach eben eine CPL, also Berufspilotenlizenz, ausgestellt. Und wenn man in dieser Ausbildung diese Verkehrspilotentheorie mitgeschrieben hat beim LBA, hat man eben diesen Frozen ATPL. Das heißt, man hat diese CPL-Lizenz mit dem Frozen ATPL und dann bekommt man, wenn man bestimmte Voraussetzungen erfüllt hat, fliegerische, kann man dann eine ATPL-Lizenz nach einer gewissen Zeit beantragen.
Genau, richtig. Und es verfällt auch nicht wie beim Flugzeug. Beim Flugzeug verfällt es ja nach 7 Jahren, wenn du die erforderlichen Voraussetzungen dafür nicht zusammen hast. Beim Hubschrauber verfällt es zum Glück nicht, weil viele brauchen viel, viel länger dafür.
Ja, absolut.
Ja.
Und auch einige auch ja gar nicht. Ne? Das ist ja auch nicht, ja, nicht schlimm. Die haben ihr Leben lang einen Frozen, ja, ATPL.
Genau.
Ja, ne, wenn ich IAA nicht mache, dann werde ich nie einen ATPL bekommen. Also zumindest keinen vollwertigen, wie wir den kennen. Es gibt den ATPL VFA, aber den zähle ich jetzt mal als nicht geltend dazu. ja, und ansonsten, was braucht man? 1000 Stunden, glaube ich, ne? Pick, man braucht...
Ja.
50 glaub, 1000 Stunden IFA, irgendwie sowas.
Nee, du brauchst 350 Stunden Multicrew, also Multipilotzeit und 1000 Stunden Pick sind es, glaube ich. Ich weiß nicht, ob jetzt 1000 Stunden oder 1000 Stunden Pick, eins von beidem. Und dann nochmal die ATPL-Prüfung, die praktische.
Und was brauche ich an IFA-Zeit, an Instrumentenflugzeit?
Nee, brauchst nur dein IA.
Ah, okay. Oh ja.
Ja,
ja, dann mache ich doch mal die Prüfung.
Ja, ihr fliegt ja ständig zu zweit. Das ist ja ein Traum.
Ja, das stimmt. Ja,
das ist ja genau das große Problem. Man kann diese Zeit nur sammeln, wenn man in einem Cockpit fliegt, was auch dafür zugelassen ist, dass zwei Piloten gleichzeitig im Hubschrauber sitzen. Und das hat ja ein normales Unternehmen eigentlich gar nicht. Also, wenn ich Pipeline fliege, sitzt ein Pilot drin. Selbst wenn ich einen zweiten daneben setze, kann der nicht Multipilot-Zeit schreiben, weil es eben einfach nicht zugelassen ist dafür. Ja, das muss das Unternehmen machen. Deswegen ist es so schwierig, überhaupt an diese Multipilot-Zeitstunden zu kommen. Aber das hat ja vor ein paar Jahren die EASA erkannt, hat gesagt, das ist totaler Blödsinn, was wir da gemacht haben und hat das ja ganz schön runtergesetzt, dass du die Stunden leichter sammeln kannst. Also du kannst jetzt auch mit dem CPL, weil das ging ja vorher auch nicht, kannst zwei CPLer in den Hubschrauber setzen und dann können die im Multipilot-Cockpit fliegen. Das ging vorher nur mit einem ATPL, vollwertigen ATPLer und einem CPLer. Aber trotzdem ist es schwierig. Ne? Weil ehrlich gesagt müsste man das auf Pipeline gleich mitsammeln, dann wäre man schnell raus. Geht aber nicht. Kann ja nur einer fliegen.
So, Luisa, jetzt, ich bin leider nicht beim Flugplatzfest da gewesen. Ihr hattet wunderschönes Wetter, ich wäre gern da gewesen. Hatte keine Zeit, hatte ich mir echt irgendwo auf einen Zettel geschrieben, aber hat nicht geklappt. Jetzt komme ich aber so mal zu euch. Wie überzeugst du mich, dass ihr die richtige Flugschule für mich seid?
Ich glaube, was uns hauptsächlich ausmacht, ist so die Atmosphäre bei uns. Also ausbilden kann, glaube ich, jede Flugschule. Wir machen das sehr viel, wir haben sehr viele Schüler. Das heißt, ich glaube, wir haben da einfach sehr viel Routine und haben einfach sehr erfahrene Fluglehrer. Der Vorteil ist, dass eigentlich all unsere Fluglehrer nicht nur Fluglehrer sind, sondern eben auch bei uns im Arbeitsflug fliegen oder auf der Pipeline oder auf der Powerline oder Fracht oder Passagiere oder was auch immer und somit eben die ganzen Erfahrungen aus den anderen Bereichen mit in die Ausbildung einfließen lassen. Das ist natürlich vor allem für Berufspilotenschüler sehr interessant, weil die natürlich den Alltag auch irgendwie kennenlernen müssen. Und die haben natürlich einen ganz anderen Horizont, wenn sie dann eben da Sachen von Heslo flügen, als wenn man unten am Hubschrauber was hängen hat, mit einbringen können. Und wir haben eine sehr, sehr familiäre Atmosphäre in der Flugschule und haben auch recht viele Schüler immer im Haus, was ich sehr schön finde. Also wir haben einen Lernraum und da sitzen relativ viele Schüler und bilden dann eben Lerngruppen und dann treffen wir uns abends eben spontan auch nochmal zum Grillen zusammen oder wir haben Afterwork-Partys auch mit ehemaligen Schülern, weil wir wollen eben diese Community, die wir haben, gerne aufrechterhalten. Und ich glaube, es ist einfach schön, bei uns zu sein und ich habe das Gefühl, dass unsere Schüler und Schülerinnen einfach gerne Zeit bei uns verbringen und das ist, glaube ich, ein riesen Vorteil und auch ein großer Einfluss.
Ja, du hattest mich bei Afterwork-Partys und Grillen. In der Kombination bin ich dabei.
Ich auch, deswegen organisiere ich das auch. Andreas, du warst ja letztes Mal da.
Ja, ich fand's schön. Ich fand's toll. Ich find's toll, dass ihr sowas macht, weil das bindet natürlich die Leute auch so untereinander so ein bisschen. Die können sich mal über was anderes unterhalten. Oder es geht ja meistens doch wieder nur ums Fliegen. Ja. Aber es ist eine sehr lockere Atmosphäre. Jan hat ja auch schon mal die Würstchen mitgebracht von hier oben, die ich ihm gegeben hatte dafür. Ja. Ist aber auch schon wieder ein bisschen her, ja. Also ich finde das ganz cool. Ja, genau. Ich finde das ganz schön, auch mit eurer Hütte da. Also macht Spaß. Wenn man so einen Vorfeldplatz hat und sich da gesellen kann, ist es sehr viel wert. Ja. Ich muss auch leider meine Aussage zum ATPL nochmal korrigieren. Mich hat das gerade nicht losgelassen. Der Tim hatte recht, wir brauchen 200 Stunden IA-Erfahrung, um ein ATPL IA zu bekommen.
Ah, 200 sogar, so viel sind es, okay.
200 Stunden, ja, ich hatte dann scheinbar nur das vom VFA im Kopf, aber 200 Stunden, ah ja, ja. Genau, kommen wir zurück zum schönen Teil Würstchen. Grillen. Also, wie, Luisa, gestaltet ihr praktisch so die Ausbildung von einem Hubschrauberpiloten bei euch? Kriegt ihr einen festen Stundenplan? Darf der kommen, wann er will? Wie funktioniert das?
Es ist so ein bisschen gemischt. Also, die Berufspilotenausbildungen bestehen ja immer aus Theorie und aus Praxis. Und was die Theorie betrifft, haben wir relativ viel Unterricht, Präsenzunterricht, und versuchen nur das in den Fernlehrgängen zu machen, was auch nötig ist, weil ich auch glaube, dass einfach Präsenzunterricht einfach von der Qualität her deutlich hochwertiger ist und die Schüler eben da sehr, sehr viel lernen können. Das heißt, da haben wir eben schon feste Termine, an denen sie dann da sein müssen. Das findet dreimal im Jahr statt, also hat man auch eine relativ große Auswahl, wann es einem eben passt. Und die Praxisstunden, die vereinbaren wir dann mit den Schülern relativ flexibel. Also da haben wir relativ viele Lehrer bei uns. Wir haben, ich glaube, 7 festangestellte Fluglehrer und noch ein paar Freelancer. Und somit können wir dann mit den Schülern schauen, wie es eben auf allen Seiten gut passt und wie aber natürlich auch der Lernfortschritt optimal ist. Also wenn jetzt jemand am Anfang 10 Stunden geflogen ist und dann 3 Monate in Urlaub fährt, dann ist das natürlich eher ungünstig. Und da haben wir natürlich auch einen Blick drauf, dass derjenige in seinem Masterplan, den wir für jeden Schüler entwerfen, so ein bisschen bleibt, dass eben seine Ausbildung auch pädagogisch wertvoll quasi ablaufen kann.
In so durchgängigen Ausbildungen habt ihr ja dann auch Klassengrößen im Prinzip, nehme ich an. Die werden ja dann immer zu einem festen Zeitpunkt beginnen und laufen dann halt die entsprechende Zeit. Was ist so eine durchschnittliche Klassengröße oder ist das immer komplett unterschiedlich?
Das ist unterschiedlich, aber es ist so von 3 bis 8 Schülern.
Ja, okay. Also sagen wir mal eine gute Handvoll irgendwo um den Dreh.
Das ist, ja. Genau, also es sind recht kleine Klassen. Liegt halt auch daran, dass wir einfach mehrmals mehr Unterricht anbieten. Und es ist natürlich schöner, wenn man jetzt in einer kleineren Gruppe ist, als wenn man jetzt irgendwie 30 Leute oder so im Kurs hat.
Ja, absolut.
Macht ihr manchmal auch so Heli-Ausflüge mit euren Schülern?
Ja, auf jeden Fall. Wir waren, ich glaube, letztes Jahr sind wir nach Texel geflogen, auf eine holländische Insel. Da war so ein Fly-in-Cinema und da haben wir uns ein paar Schüler geschnappt, die Lust hatten und sind dann im Rahmen der Sammelphase dahin geflogen und haben dann da eben ein paar Tage verbracht. Das war sehr schön. Oder ich bin vor ein paar Monaten mit 2 Schülern nach Salzburg geflogen. Wir haben uns Hangar 7 angeschaut. Und klar, sowas integrieren wir auf jeden Fall in die Ausbildungen, weil ich finde, das sind eigentlich so die Dinge, da lernen die Schüler am meisten, gerade wenn die wirklich mal weite Strecken fliegen. Es bringt den Schülern nichts, wenn die Egelsbach am Ende perfekt kennen, aber nichts darüber hinaus. Mhm. Das heißt, auch in den Solo-Phasen, die es während jeder Ausbildung gibt, sagen wir den Schülern schon, pass auf, flieg mal weiter weg, nimm den Hubschrauber mal über eine längere Zeit mit, wenn das möglich ist, dass sie wirklich da Erfahrung sammeln können.
Genau, fliegt man die Wetter auch nach Reichelsheim, bisschen weiter weg.
Genau. Den Andreas besuchen.
Solche Sachen. Ja, genau, richtig. Dürfen alle machen, ist kein Problem. Aber das stimmt schon, Luisa, das ist richtig. Die Leute einfach wegschicken und sagen, hier, sammelt mal Erfahrungen an anderen Stellen, andere Lufträume, anderer Funk. Frankreich, immer wieder ein Erlebnis.
Ja, genau. Ja, und auch das Wetterbriefing ist ja ein ganz anderes, als wenn man quasi sein Ziel sehen kann. Als wenn man wirklich mehrere nautische Meilen dann wegfliegt.
Wie muss ich mir das denn vorstellen, wenn ich jetzt bei euch die Ausbildung möchte und ich mache jetzt mal, sagen wir mal, nicht die durchgehende, sondern die modulare, das heißt, ich habe diese Stundensammelphase dazwischen und ich will irgendwie eine Woche mit dem Hubschrauber unterwegs sein. Ich will Stunden sammeln und so weiter. Kriege ich den für eine Woche oder muss ich auch zahlen, wenn die Kiste mal an einem Tag nur 3 Stunden fliegt, aber die anderen 8 am Boden? Oder wie wird sowas, wie macht man das? Wie macht ihr das?
Also grundsätzlich ist es kein Problem und das kommt auch vor, dass gerade in der Sammelphase Leute den Hubschrauber länger mitnehmen wollen und wir sprechen uns dann einfach ab. Ich meine, natürlich gibt es mal Zeiten, da passt es weniger gut, weil wir einfach viele Hubschrauber gerade brauchen. Aber wenn wir eine ruhigere Phase haben, dann können die Hubschrauber gerne mitnehmen und es wird auch nur die Flugzeit bzw. Blockzeit, also mit Anlassen und Abstellen, bezahlt. Und wenn der Hubschrauber mal einen ganzen Tag nicht fliegen kann wegen Wetter oder unfit to fly, dann muss man dafür auch nichts bezahlen.
Okay, das heißt, es ist günstig.
Es ist absolut günstig.
Ich muss die Standzeit nicht bezahlen. Sehr schön, toll. Wie kann man dich jetzt treffen, Luisa? Wo bist du als nächstes? Wo schlägst du auf? Kann man dich nur bei der Helitransfer sehen? Bist du bei irgendeiner Messe unterwegs? Sehen wir uns auf der Aero wieder?
Ja, wir sehen uns auf der Aero auf jeden Fall und auch jetzt in Köln auf der European Rotors, da sind wir auch. Mhm. Ich bin da eigentlich auch immer vertreten und gerne für jeden da, der Fragen hat zu Ausbildungen und allem drum und dran. Und ja, ansonsten auch gerne bei der Helitransfer. Also kann gerne jeder vorbeikommen, kurz vielleicht vorher Bescheid sagen, damit ich auch am Boden bin. Und dann bin ich sehr gerne da.
Habt ihr den Stand bei der European Rotors?
Ja.
Cool. Bringt den Hubschrauber mit?
Nee. Die brauchen wir. Die müssen fliegen.
Ja, okay, alles klar. Er hätte ja sein können, die 135 oder irgendwas steht da hin.
Ich könnte es mal in den Raum werfen. Ich glaube, ich kenne die Antwort aber.
Okay.
Meistens sind ja auch Messen, die Hubschrauber, die wir auch haben, jetzt Gimbal oder auch R44 schon vertreten. Also wenn ich die anschauen möchte, sind die da.
Das ist richtig. Hätte ja sein können, dass ihr sagt, ihr macht da irgendwie einen Blickfang. Tim, ich suche noch einen Platz, wo ich meine Hubschrauber schnell wissen, fahren noch hinstellen kann.
Ja, da
hat ja die Helitransfer noch was Platz.
Na klar.
Ja, das machen wir guerillamäßig. Das machen wir irgendwo am Eingang der Messe.
Ja, genau, richtig. Das stimmt. Gucken wir mal. Ja, ich bin gespannt, was auf der Messe für Hubschrauber sind und ich bin vor allen Dingen auch gespannt, was ihr für Hubschrauber da noch alle kriegt. Man hört ja so vieles, verraten darfst du dazu natürlich noch nichts, aber ich bin schwer gespannt.
Kommt bald. Auf Instagram werdet ihr es alle erfahren.
Mhm. Wup, wup, ja. Da, also Andreas hat schon ein bisschen geleakt mir gegenüber, was er so weiß. Hört sich cool an. Wird auf jeden Fall spannend. Lohnt sich, Helitransfer bei Instagram zu folgen und sich die Entwicklung da in der nächsten Zeit mal anzugucken.
Ja, auf jeden Fall.
Was wollte ich jetzt noch? European Rotors wird natürlich super. Kommt alle fleißig vorbei, sagt der Luisa Hallo, sagt uns Hallo. Wirst du da auch wieder auf der Bühne was erzählen? Es gibt ja meistens dann auch wieder so kleine Themenbereiche, wo man sich dann zusammen auf der Bühne findet und dann über Schulung oder was weiß ich immer redet.
Ich kenne zumindest keine Planung, also ich weiß von nichts, aber das wusste ich letztes Mal auch nicht, bis ich dann auf der Bühne stand auf einmal. Deswegen mal schauen. Also wir in der Regel machen wir da schon immer einen Vortrag, aber wer es macht, weiß ich tatsächlich noch nicht.
Okay.
Cool. Toll, Luisa. Also vielen lieben Dank.
Danke euch.
Dass wir die Zeit von dir vielen bekommen Dank. Haben dafür. Sehr gerne. Du bist ja extra für uns von deinem Unterricht nach Hause gerannt, um jetzt daran teilzunehmen. Und was macht Tim jetzt? Der rennt jetzt zum Flughafen.
Genau, ich habe jetzt ein paar Tage Urlaub.
Genau, richtig. Also sind alle beschäftigt. Ja, wie gesagt, vielen, vielen Dank für deine Zeit. War sehr spannend, war das auch mal von dir zu hören. Und dann freuen wir uns einfach, wenn wir dich mal wiedersehen.
Ja, ich mich auch.
Ich wahrscheinlich ja vor Tim.
Ja, ja, aber vielen Dank. War super sympathisch. Jetzt weiß ich auch, warum ihr so viele Flugschüler und Schülerinnen bei euch habt. hat mir echt gut gefallen, Helitransfer was näher gebracht zu kriegen. Wie vorher schon mal gesagt, man kennt sich, aber irgendwie weiß man nicht so viel übereinander. Deswegen fand ich das jetzt auch super spannend, da ein bisschen Einblicke von dir zu bekommen. Vielen Dank.
Ja, sehr, sehr gerne. Danke euch.
Gerne.
Und dann macht's gut da draußen. Habt eine gute Zeit. Habt einen guten Donnerstag und dann ein schönes Wochenende. Und wir hören uns. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Macht's gut. Ciao.